Freundinnen und Freunde. Jetzt. 40 Jahre Terror gegen iranische Oppositionelle. Gegen die Frauen im Iran, gegen Homosexuelle, gegen Juden, Baha'i, Sunniten, Kurden, Balutschen, gegen alle, die nicht der gewalttätigen Ideologie der Mullahs entsprechen.
Lang lebe Israel! Lang lebe Israel! Lang lebe Israel!
Hey, wir sind Sina und Anna und begleiten heute durch die Sendung. Wir sind von der TKA, Theorie, Kritik und Aktion aus Berlin. Wir arbeiten hauptsächlich zu Feminismus und Antisemitismus und beteiligen uns seit einigen Jahren im Rahmen des Nur-Al-Quds-Bündnisses an den Protesten gegen den Al-Quds-Tag. Außerdem sind wir Teil des bundesweiten feministischen Drift-Bündnisses, das sich gegen Islamismus und Nationalismus einsetzt. Auf unserer Webseite tka.tem.li findet ihr alle Links zu unseren Quellen, die wir hier verwenden. Und natürlich auch weiterführende Infos zu dem, was wir so machen. Der O-Ton, den ihr gerade gehört habt, stammt von den Protesten gegen den Al-Quds-Tag vom letzten Jahr. Dieses Jahr kann die Demonstration natürlich nicht wie sonst stattfinden, wegen Corona. Wir wollen dem Anliegen von dem Tag aber trotzdem entschieden entgegentreten. Wir werden uns heute deswegen in der Sendung mit dem Tag selbst und seinem Ursprung beschäftigen und später ein bisschen genauer beleuchten, welche Gefahren von ihm ausgehen. Im ersten Teil der Sendung werden wir uns mit dem Tag selbst, seiner Bedeutung für das iranische Regime und seinem antisemitischen Kern beschäftigen. Dafür haben wir mit Ulrike Becker von Stop the Bomb gesprochen. Im zweiten Teil werden wir uns anschauen, warum die Proteste gegen den Al-Quds-Tag eine feministische Angelegenheit sind. Dafür haben wir mit Mina Ahadi gesprochen.
Was wir am Anfang jetzt sicher nochmal klären müssen, ist, was bedeutet denn Al-Quds überhaupt? Al-Quds, das ist der arabische Name für Jerusalem. Der Tag hat seinen Ursprung im Iran. 1979, im Jahr der iranischen Revolution, wurde der Al-Quds-Tag von dem sogenannten Revolutionsführer Ayatollah Khomeini ausgerufen. Ziel des Al-Quds-Tages ist es seitdem, Muslime weltweit auf die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung Israels einzuschwören. Heute wird der Tag weltweit begangen, auch in Berlin. Unter den Bannern der Islamischen Republik Iran, der vom Iran finanzierten Hisbollah und palästinensischer Terrorgruppen wie dem Islamischen Dschihad marschieren Hunderte, in manchen Jahren Tausende, über den Kudamm in Berlin.
Die Ausrufung des Al-Quds-Tages durch Khomeini kann als Startschuss einer Bewegung verstanden werden, die sich von Anfang an als internationale Bewegung verstanden hat. Den ideologischen Kern bildet dabei der Antisemitismus. Bis heute ist das Streben nach der Vernichtung Israels und damit der Al-Quds-Tag fester Bestandteil der politischen Ausrichtung der Islamischen Republik Iran. Auf einem zentralen Platz in Teheran zum Beispiel steht eine überdimensionale Uhr, die rückwärts zählt. Die sogenannte Israel-Restzeit-Uhr. Sie zählt die Tage herunter, bis zu denen die Eroberung Jerusalems abgeschlossen werden soll. Das als Beispiel dafür, wie ernst es dem iranischen Regime tatsächlich mit der Zerstörung ist. Zentral dafür sind halt auch diese Al-Quds-Märsche, die immer am letzten Freitag von Ramadan stattfinden, überall auf der Welt. In Berlin setzt sich dieser Marsch aus einer ziemlich wilden Mischung zusammen.
Um euch eine bessere Vorstellung davon zu geben, wer da in Berlin alles so dabei ist, wollen wir das jetzt mal ganz kurz so ein bisschen aufdröseln. Die Mehrheit stellen schiitische Muslime dar, die mit Bussen aus den unterschiedlichsten Gemeinden aus ganz Deutschland nach Berlin gebracht werden und es als ihre religiöse Pflicht begreifen, an dem Marsch teilzunehmen.
An ihrer Seite marschieren dann deutsche Verschwörungstheoretiker, die sich wahlweise von Bilderbergen, den Illuminaten oder der CIA bedroht fühlen und im Staat Israel ein greifbares Ziel ihres Hasses sehen. Die Übergänge zu Akteuren der radikalen Rechten sind dabei fließend.
So zum Beispiel auch Christopher Hörstel, ehemals Berater der SPD und heutiger Vorsitzender der Partei Deutsche Mitte, ein regelmäßiger Gastredner. Ihn und seine Gesinnungsgenossen treibt ein ethnopluralistisches Weltbild an, das in den Juden und ihrem Staat den gemeinsamen Feind von Muslimen und Deutschen sieht.
Es finden sich dort auch linke Gruppen, die sich in ihrem Kampf gegen den Imperialismus an der Seite der Islamisten und Rechten gegen Israel ganz wohl fühlen.
Was an dieser Stelle schon klar geworden sein sollte, es wäre fahrlässig, diesen Aufmarsch als ein harmloses Schaulaufen von einigen hundert Unverbesserlichen abzutun. Die Gefahr, die von diesem Marsch und seinen Teilnehmerinnen ausgeht, ist äußerst real. Das Islamische Zentrum Hamburg, kurz IZH etwa, was als der verlängerte Arm des iranischen Regimes verstanden werden kann, ist regelmäßig mit bis zu 200 Personen auf dem Marsch vertreten. Vom IZH ausgehend wurden in den vergangenen Jahren Exil-Iranerinnen ausspioniert und eingeschüchtert. Zugleich werden hochrangige Schlechter des Regimes, wie etwa der Hisbollah-Chef Nasrallah und der mittlerweile getötete Quds-Barrikadenchef Qasem Soleimani verehrt. Das war jetzt erstmal kurz zur Einordnung, dass ihr eine bessere Vorstellung habt, was der Al-Quds-Tag bedeutet. Wir wollen uns jetzt nochmal spezifischer mit den Themen Antisemitismus und Antizionismus im Zusammenhang mit Al-Quds beschäftigen. Und um euch ein bisschen besser zu verdeutlichen, womit wir es hier eigentlich zu tun haben, haben wir euch einen O-Ton mitgebracht von Jürgen Grassmann. Grassmann ist Sprecher der Quds AG, die jährlich den Aufmarsch in Berlin anmelden.
Nun werden ähnliche Verbrechen gegen die Menschen in Irak, Syrien, Jemen, Libanon geduldet oder gar in manchen Fällen gefördert. Warum? Die Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Alles wegen Israel. So schlimm ist das. Israel ist das Kriegsgeschwür, die hängen dran und wir lassen die Menschen töten. Israel ist der Schuldige an allen Übeln in dieser Welt. Wir wissen, was sie sind. Sie sind, ich möchte nicht ein schlechtes Wort in Deutsch führen, aber sie sind die Feinde der Menschheit. Das System des Zionismus ist das Krebsgeschwür der Menschheit. Das sind die Krebsgeschwüre der Menschheit. Dagegen müssen wir gewaltlos in Deutschland antreten, kämpfen. Dafür haben wir Leute im Libanon. Die Gruppe beginnt mit H und da sind wir stolz drauf.
Dass mit der Gruppe mit H die Hisbollah gemeint ist, lässt sich unschwer erkennen. Reden wie diese hören wir auf der Al-Quds-Demo jedes Jahr. Jahr für Jahr weisen die Organisatoren und Teilnehmer den Vorwurf von sich, dass sie antisemitisch wären. Immer wieder wird behauptet, Antizionismus und Antisemitismus hätten nichts miteinander zu tun. Grassmanns Worte machen deutlich, was von dieser Behauptung zu halten ist. Während es im klassischen Antisemitismus, wie er auch zentral war für den Nationalsozialismus, heißt, die Juden und Jüdinnen sind unser Unglück, heißt es heute, Israel ist der Schuldige für alle Übel dieser Welt. In beiden Aussagen wird deutlich, dass das Jüdische zur Projektionsfläche der Antisemitinnen wird. Nur die sprachliche Form verändert sich. Wo es nicht mehr gesellschaftlich akzeptabel ist, gegen die Juden zu hetzen, richtet sich der Hass gegen den jüdischen Staat.
Über die Bedeutung des Kampfes gegen Israel und den Antisemitismus für das iranische Regime sowie den Al-Quds-Tag selbst haben wir mit Ulrike Becker gesprochen. Ulrike Becker ist Sprecherin von Stop the Bomb. Stop the Bomb ist eine Initiative, die die iranische Opposition unterstützt und gegen wirtschaftliche Beziehungen mit dem iranischen Regime protestiert. Ihr Fokus ist vor allem die Bedrohung Israels und der Welt durch das iranische Atomprogramm. Stop the Bomb setzt sich seit vielen Jahren für ein Verbot der Hisbollah in Deutschland und Österreich ein und fordert unter anderem Sanktionen gegen das iranische Regime. Die Initiative ist seit Jahren wichtiger Teil der Proteste gegen den Al-Quds-Tag. Als erstes haben wir gefragt, wie der Al-Quds-Tag im Iran entstanden ist und was es mit der Fixierung auf Israel eigentlich auf sich hat.
Der Kampf gegen Israel war in der Ideologie des iranischen Islamismus und im Denken des Revolutionsführers Khomeini immer schon zentral gewesen. Und schon während der Revolution hatte er die Parole ausgegeben, also Khomeini, heute befreien wir den Iran, morgen werden wir Palästina befreien. Und als dann die Revolution erfolgreich beendet war, blieb dieser Slogan quasi Programm. Und Khomeini erklärte die Zerschlagung Israels und die Rückeroberung Jerusalems für die Muslime zur Aufgabe der Islamischen Republik Iran und auch aller Muslime weltweit. Also das ist sozusagen ja auch die Message des Quds-Tages. Und eine der ersten außenpolitischen Aktionen Khomeinis direkt nach dem Erfolg der Revolution und sogar noch vor der Gründung der Islamischen Republik Iran war es dann, die Beziehungen zu Israel abzubrechen. Also wenige Tage nach erfolgreicher Revolution erhielt Yasser Arafat, der zu der Zeit der Vorsitzende der palästinensischen Organisation PLO war in Teheran, demonstrativ die Schlüssel zu einer neuen Botschaft und die dann ganz symbolhaft im Gebäude der ehemaligen israelischen Botschaft untergebracht war. Das heißt, auch hier schon wurde inszeniert, die außenpolitische Ausrichtung des neuen Gottesstaates, Palästina ersetzt Israel, Israel soll zerstört werden. Das zeigt, dass von Anfang an ein ganz zentrales Ziel für Khomeini und für die Islamische Republik darin bestand, Israel zu beseitigen und einen palästinensischen Staat zu errichten. Und dieses Ziel hatten zwar vorher auch arabische Staaten verfolgt und das eigentliche Novum bestand jetzt in der Islamischen Republik darin, diese Ziele als zentrale Punkte einer islamischen Außenpolitik zu definieren, die für alle Muslime bindend sein sollte und nicht nur die Aufgabe von Nationalstaaten. Und damit wurde der Nahostkonflikt zu einem Konflikt zwischen Muslimen und Nichtmuslimen umgedeutet, also zu einem Konflikt zwischen Muslimen und Juden und zu einer Pflicht für alle Muslime erklärt. Und um diesen Gedanken zu unterstreichen, proklamierte Khomeini im Juli des ersten Jahres nach der Revolution die Einführung des Internationalen Kurztages oder auf Deutsch des Jerusalem-Tages. Und damit rief er alle Muslime in der ganzen Welt und alle muslimischen Regierungen auf, den Kampf gegen Israel aufzunehmen.
Kannst du uns ein bisschen genauer sagen, welche Bedeutung der Kampf gegen Israel und der Antisemitismus für das Regime heute hat?
Einerseits halten sie in ihrer Außenpolitik daran fest und andererseits halten sie auch in ihrer ideologischen Mobilisierung weltweit daran fest. Und man sieht daran, dass sie auch davon ausgehen, dass gerade der Antizionismus ein Erfolgsinstrument ist, um weltweit mobilisieren zu können. Also, und deswegen sieht man auch, dass im Regime nahe Kreise in allen möglichen Staaten in der Welt Kurzmärsche organisieren. Also in Lateinamerika, in Afrika, in Asien, in Europa und in den USA. Und da kommen eben verschiedene Motive zusammen, die in dieser Fokussierung auf Israel, die ja aus verschiedenen Formen des Antisemitismus sich auch zusammensetzen. Einerseits liegt die Fokussierung auf Israel auch begründet in religiösen Vorstellungen, also in der Vorstellung, dass Israel aus islamischer Sicht eben islamisches Territorium okkupiert hat und dass damit ein nicht-islamischer Staat, also ein jüdischer Staat in diesem Fall, die Kontrolle über die heiligen Stätten des Islam besitzt, und das ist aus der islamistischen Sicht des iranischen Regimes nicht akzeptabel. Also Palästina wird als islamisches heiliges Land gesehen und damit werden die Zionisten zu Besatzern islamischen Bodens. Und an diese Vorstellung knüpft aber auch, also aus der muslimischen, religiösen Bezugswelt knüpft aber auch, knüpfen auch moderne Formen des Antisemitismus an, nämlich die Fantasie der jüdischen Weltverschwörung. Man denkt, man geht davon aus, man sieht so, dass Israel hinter der Errichtung Israels auf islamischem Boden ein zionistischer Plan zur Eroberung der gesamten islamischen Welt steckt. Und auch ein Plan zur Zerstörung der islamischen Welt. Und da spielt dann mit rein, dass Israel, also antiimperialistische Motive, dass Israel als Instrument des Westens gesehen wird. Und mithilfe eben des Westens, also die USA stecken eigentlich hinter dieser Verschwörung, sieht man es so, dass dies Israel ein Instrument ist, um die islamische Welt zu schwächen, zu zerstören und zu spalten. Und aus der Sicht dieser Antisemiten im Iran, dieses islamistischen Antisemitismus, handelt es sich dann, wenn man das alles ernst nimmt, quasi um Notwehr und um einen existenziellen Kampf. Und deswegen ist das auch so zentral in der Ideologie und kann nicht so einfach aufgegeben werden, auch wenn viele Politiker im Westen das immer wieder hoffen.
Die Bedeutung des Tages ist also immer noch immens. Da der Iran wahrscheinlich mit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist, wird es dieses Jahr dort nur einzelne Reden und Aktionen im Netz geben. Wie sieht denn der Tag normalerweise aus?
Im letzten Jahr sah der Kurzmarsch folgendermaßen aus. Also im letzten Jahr, also in den letzten Jahren, begannen die Kundgebungen meistens quer durch die iranische Hauptstadt und alle verschiedenen Märsche kamen dann zusammen vor der Universität in Teheran und dort endete die Zeremonie mit einer großen Kundgebung. Und diese Märsche fanden auch in anderen, an allen möglichen anderen Städten im ganzen Land statt. Und da nehmen alle dran teil. Also der Kurzmarsch verbindet wirklich alle Fraktionen des Establishments, des iranischen Regimes, auch die sogenannten Moderaten, wie zum Beispiel der Präsident Rouhani oder der Außenminister Zarif. Also da gibt es keine Uneinigkeit, der Marsch vereint alle. Das heißt, es wird auch immer eine Parole, ein aktuelles Thema häufig aufgegriffen. Aber natürlich sind die zentralen Parolen auch immer noch Tod Israel, ganz platt Tod Amerika, und es werden israelische und amerikanische Flaggen verbrannt und auch durchaus auch Bilder von Netanyahu oder Donald Trump.
Beim Al-Quds-Tag geht es also ganz offen um die Zerstörung Israels. Was tut der Iran denn praktisch, um Israel zu bedrohen und die Ziele des Al-Quds-Tags umzusetzen?
Ja, praktisch, also das iranische Regime unterstützt vor allem terroristische Gruppierungen in der Region, die militärisch gegen Israel auch vorgehen. Also dazu gehört die Hamas im Gazastreifen, der islamische Dschihad im Gazastreifen, die noch im letzten Jahr 700 Raketen auf Israel abgefeuert haben, die iranischen Revolutionsgarden und natürlich die Hisbollah im Libanon. Das ist natürlich sehr wichtig, die Israel vom Norden her bedrohen und auch angreifen militärisch. Die iranischen Revolutionsgarden rühmen sich außerdem damit, vier Länder des Nahen Ostens zu kontrollieren, den Irak, den Jemen, Syrien und den Libanon. Und das tun sie auch tatsächlich. Iranische Einheiten stehen an der Grenze zu Israel in Syrien. Das ist eine wirkliche Bedrohung für Israel. Und weitgehend unbemerkt von der westlichen Aufmerksamkeit bombardieren israelische Kampfjets auch seit Monaten fast jeden Tag iranische Stellungen in Syrien. Das heißt, hier findet auf einem bestimmten Low-Level schon so eine Art Krieg statt zwischen Iran und Israel. Und außerdem ist es so, dass während die Aufmerksamkeit der Welt jetzt auf die Corona-Krise gerichtet ist, baut das iranische Regime seine Raketentechnologie systematisch aus, wie auch sein Atomprogramm, und verstößt damit auch inzwischen ganz offen gegen den Nukleardeal aus dem Jahr 2015. Also vor 2 Wochen oder so ist ein Raketentest abgeschlossen worden. Das ist auch eine Provokation, aber natürlich arbeitet das Regime wirklich an seinem Raketenprogramm und seinem Atomprogramm. Und die Verstöße gegen den Vorschriften des Nukleardeals von 2015 betrifft sowohl die Arbeit an modernen Zentrifugen, die eigentlich untersagt wird, die Menge des angereicherten Urans wird überschritten. Und außerdem wird verhindert, dass die IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde, Zugang erhält zu Atomanlagen. Und das heißt, während das Regime gerade die Weltgemeinschaft um Hilfe bittet in der Corona-Krise, die weitgehend auch selbstverschuldet ist, weil man sich geweigert hat, am Anfang Maßnahmen zu ergreifen, investieren sie aber gleichzeitig Milliarden in Militär und Repression. Und eben dieses ganze Atomprogramm und die Raketentechnologie ist eben eine echte existenzielle Bedrohung Israels.
Gibt es denn im Iran Kritik am Al-Quds-Tag und dem Antisemitismus des Regimes?
Ja, da muss man natürlich sehen, dass der Kurzmarsch wie alles andere unter den Bedingungen einer Diktatur stattfindet. Und wir sehen zwar, haben wir auch gesehen im Januar noch, dass das Regime es immer noch schafft, große Massendemonstrationen zu organisieren. Das ist aber nur deshalb möglich, weil das Regime die Leute dazu teilweise auch zwingt. Also zum Beispiel alle Staatsangestellten, alle Menschen, die in Behörden arbeiten, werden verpflichtet, an großen Kundgebungen des Regimes teilzunehmen, die also inszeniert sind. Und wer nicht kommt, der wird bestraft. Deswegen ist die Zahl viel höher, als man kann also nicht auch sozusagen von der Zahl, wenn man so eine Demonstration sieht, darauf schließen, dass das wirklich Leute sind, die dahinter stehen. Und zweitens, obwohl die vom Staat kontrollierten iranischen Medien die Öffentlichkeit seit 4 Jahrzehnten mit anti-israelischen und antisemitischen Parolen manipulieren, ist bereits seit 2009, also seit den sogenannten grünen Protesten, immer wieder ein bestimmter Slogan zu hören, und der ist sehr wichtig. Der lautet: nicht Gaza, nicht Libanon, mein Leben für Iran. Und diese Parole ist deshalb wichtig, weil die Menschen sich damit nicht nur ausdrücklich aussprechen gegen die Unterstützung der Terrororganisationen Hamas und Hezbollah, also nicht Gaza, nicht Libanon, nicht dort soll mein ganzes, soll das ganze Geld des Regimes hinfließen, nicht dahin soll unsere Aufmerksamkeit gerichtet werden, sondern eben auf den Iran. Und also das richtet sich eben nicht nur gegen Hamas und Hezbollah, sondern auch gegen eigentlich den ideologischen Kern des, der Islamischen Republik Iran, nämlich die Israelfeindschaft und den Antizionismus. Und deswegen ist diese Parole so wichtig und das müssen wir ernst nehmen, weil es natürlich im Iran extrem gefährlich ist, sich offen gegen das Regime zu stellen. Wir haben das gesehen im November letzten Jahres, als es zu Massenprotesten kam, die sich gegen das Regime als Ganzes richteten. Und ja, diese Proteste wurden mit massiver Gewalt gestoppt. Nach Schätzungen der Nachrichtenagentur Reuters wurden über 1500 Menschen von Einheiten der Revolutionsgarden getötet. Also da sieht man, wie massiv und wie brutal das Regime alle Proteste im Keim erstickt. Und insofern ist es natürlich auch eigentlich unmöglich, gegen den Antisemitismus des Regimes wirklich organisiert vorzugehen. Aber diese Slogans zeigen vielleicht, dass ja schon lange diese antizionistische Kernideologie auch abgelehnt wird von der Bevölkerung.
Uns interessiert natürlich auch, wie die Lage in Berlin ist. Wer organisiert denn die Al-Quds-Demonstration in Berlin und gibt es Verbindungen zum islamischen Regime?
Der Quds-Marsch in Berlin wird seit 2006 von der sogenannten Quds AG organisiert. Und das ist eine Organisation, die für sich in Anspruch nimmt, im Namen der schiitischen Gemeinden in Deutschland zu sprechen. Und der Sprecher dieser Quds AG ist seit 2008, also seit 12 Jahren, Jürgen Grassmann. Und der meldet auch die Demonstrationen an und ist für den Auftritt der AG nach außen zuständig. Den sieht man auf den Videos, der moderiert die Demonstrationen. Und offenbar verfasst er auch viele Beiträge für die Webseite. Und wer ist nun Jürgen Grassmann? Also Jürgen Grassmann ist einerseits ein Berliner Ikonenhändler, der in Charlottenburg ein Ladengeschäft betreibt. Und dieser Jürgen Grassmann ist vor einigen Jahren zum schiitischen Islam konvertiert und bewundert den verstorbenen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini. Es handelt sich bei Grassmann um einen ganz überzeugten Anhänger des Regimes. Aber das ist nicht alles, also er ist nicht nur irgendein Anhänger, sondern er arbeitet ganz offensichtlich auch mit dem Regime zusammen. Das sah man zumindest bei einer Reise in den Iran im Jahr 2011. Dort hielt er eine Lobrede auf das islamistische Regime vor dem Mausoleum, in dem Khomeini begraben ist. Und es gibt auch Fotos, die ihn zusammen mit dem geistlichen Führer Khamenei zeigen. Und bei dieser Reise gab er iranischen Zeitung Interviews und erklärte dort seine eigene Rolle. Und dort sagte er, dass er sich als Sprachrohr des Quds-Marsches in Deutschland begreift. Also er beschrieb seine Aufgabe so, wir sind diejenigen, also die Quds AG, die den Deutschen die Fakten über Palästina erklären. Und damit will er sozusagen, sagt er selber, dass er Sprachrohr oder Übersetzer der Ideen des iranischen Regimes in Deutschland ist und dessen Ideologie unter deutschen Muslimen verbreiten will. Und dafür machen sie eben Faltblätter, Demonstrationen, Broschüren, organisieren Vorträge und Veranstaltungen und eben auch Demonstrationen in Deutschland. Aber Grassmann verkehrt auch in der islamischen Kulturgemeinde der Iraner in Berlin in der Ordensmeisterstraße. Und diese Gemeinde steht dem Regime im Iran sehr nahe und sie wurde auch bekannt, diese Gemeinde, als zu Beginn dieses Jahres dort eine Trauerfeier für den Kommandeur der Quds-Brigaden abgehalten wurde, Qasem Soleimani, der kurz zuvor von einer amerikanischen Drohne getötet worden war. Das heißt, wir sehen daran, der Quds-Marsch ist keine harmlose Angelegenheit, die von unabhängigen gläubigen Schiiten in Deutschland organisiert wird, sondern ein Instrument des radikal-islamistischen Regimes in Deutschland, das mithilfe dieses antisemitischen Marsches seine Ideologie hier in Deutschland verbreiten will. Und das ist gefährlich, weil erstens damit eben antisemitische Bilder und Deutungsmuster bei muslimischen Jugendlichen mit arabischem und türkischem Hintergrund verfestigt werden sollen und zweitens es aber hier auch um eine Art Machtdemonstration innerhalb des schiitischen Spektrums in Deutschland geht, denn die radikalen Kräfte signalisieren allen anderen, dass sie die Straße dominieren jetzt mit diesem Kurzmarsch und damit werden alle moderaten Kräfte, aber auch iranische Oppositionelle natürlich eingeschüchtert.
Darin kann man ja auch sehen, was für eine internationale Gewaltbereitschaft von der Al-Quds-Bewegung ausgeht. Was bedeutet das für Exil-Iranerinnen und Gegnerinnen des Regimes?
Dass dieser Kurzmarsch oder dass die Organisatoren des Kurzmarsches auch eine echte, reale Gefahr sind für alle Gegnerinnen des Regimes und alle diejenigen, die vom Regime als solche markiert werden, zeigte sich auch zu Beginn der 90er Jahre, das habe ich jetzt gerade nachgelesen, das wusste ich vorher auch nicht. Damals war nämlich Kasem Darabi der Koordinator und der Finanzier der Kurzmärsche. Und Kasem Darabi ist auch derjenige, der die Finanzierung der Hezbollah in Deutschland organisiert hat. Und er wurde später als Drahtzieher des sogenannten Mykonos-Attentats verhaftet. Und das Mykonos-Attentat ist das Attentat, bei dem im September 1992 vier iranische kurdische Oppositionelle im Auftrag des iranischen Geheimdienstes in Berlin erschossen worden sind. Das heißt, hier kommt alles zusammen in dieser Organisation des Kurzmarsches. Die Einschüchterung der Oppositionellen, die Propagierung des antislamischen iranischen Antisemitismus, ja, und die Machtdemonstration des Regimes. Also es gibt hier durchaus Verbindungen zum iranischen Regime, auch in Berlin.
Wir haben am Anfang schon darüber geredet, warum Al-Quds eine feministische Angelegenheit sein sollte. Wir wollen uns deswegen jetzt im zweiten Teil mit dem Thema Antifeminismus im Zusammenhang von Al-Quds beschäftigen. Und außerdem wollen wir auch über die Situation von Frauen im Iran sprechen. Aber bevor das geschieht, haben wir euch wieder einen O-Ton mitgebracht. Diesmal von Christopher Hörstel, Vorsitzender der rechten Partei Deutsche Mitte.
Der Iran ist mutig und stark. Die Völker im Jemen sind zusammengeschweißt durch den Angriff der Antimuslime. In Bahrain wird weiter gekämpft, vollkommen gewaltfrei. Frauen sind ein gewichtiger Bestandteil des Widerstandskampfes in Bahrain. Aber glauben Sie, dass von diesen tollen Emanzen in unseren Westzeitungen sich auch nur eine dafür interessiert? Normalerweise kommen die doch sofort gelaufen, wenn es um den Iran geht und um andere tapfere Länder, um diese Länder schlecht zu machen, weil die Frauen missachtet werden. Nein, das machen sie nur im zionistischen Sinne. Wenn nämlich die Frauen für den Islam eintreten, das ist schlecht. Und ich freue mich über die Kopftücher hier, das muss ich ja ganz klar mal sagen. Tretet ein für den Islam!
Das, was Christopher Hörstel hier von sich gibt, der Hass auf die Emanzipation von Frauen und der positive Verweis auf das Kopftuch, das ist nicht sein Alleinstellungsmerkmal. Er reiht sich ein in eine Gruppe von Männern, die sowohl das Podium als auch die erste Reihe und den Organisationszusammenhang vom Al-Quds-Tag stellen. Und obwohl auch Frauen an dem Al-Quds-Tag selber präsent sind, fällt hier doch ein starker Kontrast auf. Sie treten weniger als Rednerinnen in Erscheinung und doch sind sie zentrales Thema an diesem Tag. Der Tenor ist hier, die Teilnehmer des Al-Quds-Tags und das iranische Regime schwingen sich auf als die Beschützer von Frauen. Geschützt werden sollen die Frauen vor dem sündigen Lebenswandel des Westens und vor allem vor den Zionisten, die ihnen vermeintlich nach Leib und Leben trachten. Um das Thema Antifeminismus im Zusammenhang mit Al-Quds besser fassen zu können, haben wir im Vorfeld der Sendung mit Mina Ahadi gesprochen. Mina Ahadi kommt aus dem Iran und beteiligte sich 1979 an den Protesten gegen den Schah. Nach dem Sturz des Schahs und der Machtübernahme durch die Islamisten organisierte sie Protestaktionen und Demonstrationen. Wegen ihrer politischen Aktivitäten wurde sie verfolgt und später in Abwesenheit zum Tode verurteilt. 1981 flüchtete sie nach Iranisch-Kurdistan. Nach 10 Jahren in Kurdistan führte sie ihre Flucht 1990 nach Wien, von wo aus sie erneut aufgrund der Bedrohung durch Geheimdienste des iranischen Regimes fliehen musste. Seit 1996 lebt sie in Köln und ist seit 2007 die Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit Frauen- und Menschenrechtsorganisationen weltweit gegen Kopftuchzwang, Steinigung und Todesstrafe. Wir haben mit Mina vor allen Dingen über die Lage von Frauen im Iran gesprochen und sie am Anfang gefragt, wie sich die Situation von Frauen mit der Machtübernahme der Islamisten 1979 verändert hat.
Ich denke, bis jetzt auch Feministinnen oder ich weiß nicht, die Intellektuellen weltweit haben nicht genau verstanden, was hat passiert im Iran, wenn Islamisten Macht gewonnen haben. Und ich denke, das war ein Angriff gegen alle Frauen weltweit. Also ich war damals jung und habe ich Medizin studiert und wollte Welt erobern. Dann habe ich gesehen, es gibt eine Regierung, die erklärt, Frauen dürfen nicht ohne Kopftuch auf die Straße gehen. Und das war schon Anfang ein großer Angriff gegenüber Frauen und auch ganze Gesellschaft. Das ist auch vielleicht theoretisch gesehen ein wichtiger Punkt. Wenn Islamisten Macht gewinnen, also das ist ein Krieg gegen ganze Gesellschaft. Und dieser Krieg fängt an mit Frauen oder gegen Frauen. Und ein sehr wichtiges Instrument ist Kopftuch. Das heißt, ich nenne so Kopftuch, ist ein schwarzes Tuch und bedeckt unsere Rechte, unsere Stimme, unsere Gefühle, unsere Sexualität. Und das wird auch mit Gewalt durchgesetzt. Das heißt, wir haben im Iran eine Regierung gesehen. Zuerst hat gesagt, Frauen sollen Kopftuch tragen oder das ist Kopftuch, ist ein Gesetz. Und dann, also damals habe ich auch gesagt, wenn ich dieses schwarze Tuch akzeptiere, dann ich verliere mein Menschsein. Und ich denke, das hat schon so funktioniert. Frauen haben alle Rechte verloren. Wir haben natürlich gekämpft damals. Wir waren auf die Straße. Ich habe sehr viele Demonstrationen organisiert.
Nach der Einführung des Kopftuchzwangs und der Machtübernahme durch die Mullahs fanden zahlreiche Demonstrationen statt, an denen Mina maßgeblich beteiligt war. Sie war Organisatorin der 8. März-Demo 1980 und mit mehreren tausend Menschen an der Besetzung der Uni beteiligt. Ein zentraler Slogan damals war: Freiheit ist nicht östlich oder westlich, sondern universell. Die Proteste wurden durch brutale Repressionen niedergeschlagen, viele der Teilnehmenden verhaftet. Die Sittenpolizei zog damals durch die Straßen und kratzte den Frauen den Lippenstift mit Glasscherben von den Lippen und tackerte die losen Kopftücher an die Stirn. Trotz der heftigen Repressionen blieb der Widerstand der Frauen ungebrochen. Auch heute protestieren Frauen gegen ihre Unterdrückung. Wir haben mit Mina darüber geredet, wie Widerstand aussehen kann.
Also Widerstand hat verschiedene Gesichter oder verschiedene Seiten. Ein sehr wichtiger Punkt ist Widerstand gegen Kopftuchzwang. Weil auf meiner Sicht, islamische Regime hat mit Kopftuch angefangen. Und wenn du als eine Frau möchtest in dieser Gesellschaft irgendwie atmen und irgendwie anderes leben, dann muss man mit Kopftuch kämpfen. Und ich denke, das haben auch sehr viele Feministinnen weltweit nicht verstanden. Dieser Kampf gegen Kopftuchzwang oder Kopftuch im Iran ist sehr, sehr gut gelaufen. Also Frauen haben von Anfang angefangen gegen diese ganze Verhüllung oder Chador. Und dann haben angefangen, farbige Kopftücher haben. Und am Ende, jetzt mehrere Frauen haben gar kein Kopftuch. Es gibt Kampagnen oder Bewegungen im Iran zum Beispiel. Und die Frauen haben versucht, sich auch also äußern. Es gibt sehr viele Videos, die Frauen, die gesagt haben, ich bin gegen Kopftuch und haben das veröffentlicht. Also besonders Internet oder soziale Medien haben sehr viel geholfen. Frauen, also Frauenbewegung im Iran, ein Teil ist Kampf gegen Kopftuchzwang und haben auch irgendwie geschafft, gegen diese Militär oder Festnahme, also alles war von Regimeseite gegen Frauen, aber haben schon gekämpft und ich denke, haben auch sehr viel erreicht im Iran.
Wie der Protest gegen den Kopftuchzwang aussehen kann, zeigt der Fall Wida Mowahed. Wida stieg 2017 auf einen Stromkasten, zog ihr Kopftuch aus, band es an einen Stock und schwenkte es. Sie ist damit zum Symbol des Widerstands im Iran geworden und dieses Bild ging durch die ganze Welt. Danach entstand die Kampagne mit dem Namen Weiße Mittwoche, bei der Frauen dazu aufgerufen werden, jeweils mittwochs ein weißes Kopftuch zu tragen und das dann öffentlich auszuziehen. Bilder davon könnt ihr unter anderem auf der Seite My Stacy Freedom, zum Beispiel auf Facebook, sehen. Auf diesen Widerstand der Frauen reagierte das iranische Regime mit der Inhaftierung von zahlreichen Frauen. Hinter dem Kampf gegen den Kopftuchzwang steht mehr als nur eine Auseinandersetzung um ein Symbol oder Kleidungsstück. Es geht dabei um den Kampf gegen staatlich verordnete Unterdrückung und Entrechtung von Frauen. Wir haben mit Mina darüber geredet, welche zahlreichen Gesichter diese Unterdrückung hat.
Wenn als eine Frau du lebst in einer Welt mit islamischen Gesetzen, dann schwarz auf weiß steht dort, du darfst dich nicht scheiden lassen, du darfst einige Arbeit nicht machen, du darfst nicht zum Beispiel auf die Straße gehen. Sex ist verboten irgendwie, man muss immer wieder aufpassen, außereheliche Beziehung ist sehr gefährlich. Islamische Regime, auf meine Sicht, ist eine frauenfeindliche, menschenfeindliche Regierung. Aber soweit Frauen betrifft, wir haben mit einer Geschlechtsapartheit zu tun. Ich weiß nicht, wie halten diese Frauen dort irgendwie aus, weil man ist nicht also herzlich willkommen in Gesellschaft. Man muss immer wieder aufpassen. Man muss nicht direkt andere Männer besonders gucken. Man darf nicht laut lachen. Und ja, alles ist verboten. Aber trotz alles, Frauen haben sehr viel gekämpft. Das ist auch sehr wichtig. Und haben schon irgendetwas geändert in iranische Gesellschaft. Ein Punkt vielleicht ist sehr wichtig. Sexualität und also Beziehung zwischen Frauen und Männern oder Homosexuellen, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in sogenannten islamischen Welt. Angeblich, man darf nicht Sex haben ohne Heirat. Das ist schon eine Kultur, was islamische Regime versucht durchzusetzen. Oder Kinder, also ab 9 Jahre werden Mädchen als erwachsen genannt und auch Kinderheirat ist irgendwie legal im Iran. Aber Frauen oder Familien versuchen gegen sein und auch zum Beispiel, du darfst nicht als eine Frau Freund haben im Iran und zusammenleben. Aber die also im Iran haben das gemacht, das heißt weiße Heirat. Und mehrere Frauen leben jetzt mit, also Frauen mit Männern oder Homosexuellen natürlich sind sehr, sehr gefährlich, aber trotzdem, sie leben zusammen und versuchen das auch ändern. Also irgendwie kultureller Kampf und auch Kampf gegen Gesetze.
Was Mina hier beschreibt, ist, dass für Frauen eine selbstbestimmte Sexualität und die selbstbestimmte Ausgestaltung ihrer Beziehung kaum möglich ist. Was ihnen droht, sind drakonische Strafen bis hin zum Tode.
Kopftuch war ein Zwang und dann islamische Regime hat angefangen, Frauen steinigen. Das war eine sehr, sehr brutale Umgehen mit Frauen. Und ich als eine Frau damals war dagegen und als ich auch im Ausland war, habe ich sehr viel gekämpft. Wir haben eine Kampagne, Kampf gegen Steinigung. Und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in unserem Leben, Frauen im Iran. Wir haben gekämpft gegen Steinigung und 2010, es gab eine große Kampagne weltweit gegen Steinigung von Sakine Mohammadi Ashtiani und seit 2010 islamische Regime hat keine Frau gesteinigt oder keinen Mann und das ist auch ein Gewinn von unserem Kampf.
Daran zeigt sich, dass wir es mit einer patriarchalen Ideologie zu tun haben, die Frauen ihren Subjektstatus nimmt. Eigene Entscheidungen zu treffen, wie etwa eine Beziehung zu beenden, ist ihnen nicht möglich. Eine Bedrohung des eigenen Lebens steht hier immer im Raum.
Diese Ideologie ist für Männer patriarchal und auch gegen Frauen. Und wenn einer möchte Islam kennenlernen, dann kann schon Iran oder islamische Regime sehen. Wissen Sie, ich habe schon mit mehreren Frauen zu tun gehabt, die im Gefängnis sitzen und Todesstrafe bedroht sind. Am meisten diese Frauen erklären, ich dürfte mich nicht scheiden lassen, es gibt kein Frauenhaus oder es gibt keine Möglichkeit. Ich kann auch nicht zu meiner Elternfamilie oder mein Vater oder meine Mutter gehen. Und dann, ich bleibe zu Hause und ich werde so viel erniedrigt und Gesellschaft hilft mich nicht. Am Endeffekt kommt ein Drama vor. Zum Beispiel, einige dieser Frauen haben eigene Ehemänner umgebracht. Und das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige, große Sünde im Iran. Und alle diese Frauen landen im Gefängnis. Keiner redet über, wieso hat so etwas passiert, sondern von Anfang an, diese Frau hat einen Mann umgebracht und muss hingerichtet werden. Also ich habe sehr viele Frauen auch begleitet, leider, und wurden schon hingerichtet, weil Männer sind sehr wichtig. Und wenn du irgendwie gegen einen Mann etwas sagst und besonders wenn du einen Mann umgebracht hast, dann ist schon sehr, sehr wichtige Sache im Islam und diesem Regime.
Wir haben es in dieser Ideologie mit einem starken Kontrast zu tun in der Bewertung von männlicher und weiblicher Sexualität. Männer dürfen sexuell aktiv sein. Sie können zum Beispiel einfach mehrere Frauen heiraten oder eine Ehe auf Zeit eingehen. Es wird gesagt, dass Männer mehr Sexualität und mehr Liebe brauchen. Frauen hingegen müssen sich der islamischen Sexualmoral voll und ganz unterwerfen und haben keine Möglichkeit, ihre Sexualität selbstbestimmt auszuleben. Die weibliche Sexualität hat die Funktion, die männliche Ehre zu schützen. Wenn sie das nicht tut, dann muss sie vernichtet werden.
Ja, also Ehre ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich, Regime versucht auch diese Ehre verteidigen oder es gibt sehr viele Propaganda vor Ehre. Und das ist jetzt aber ein Gesetz im Iran. Zum Beispiel, wenn du deine Frau mit jemand anderem siehst, du darfst diese Frau umbringen, gesetzlich. Letzte Zeit auch eine Funktionäre von islamischem Regime hat seine eigene Frau umgebracht und alles läuft ganz normal. Ehrenmord ist zum Beispiel im Iran sehr viel, besonders im Kurdistan. Natürlich, das ist auch eine kulturelle Sache. Islam war tausend Jahre in unserem Leben immer wieder aktiv und einige Männer auch sehen so, also die Frau ist meine Ehre oder meine Tochter darf das und das nicht tun und funktioniert so, wenn diese Frau deine Ehre verletzt hat, du darfst diese Frau umbringen. Und das passiert fast jedes Woche im Iran auch. Man hört sehr viel von Ehrenmord. Das Problem ist, dass nachher auch wird nicht gar nichts gemacht, weil diejenige hat islamische Gesetze praktiziert. Also das heißt, ja, wir haben zu tun mit einer Machtposition von Männern und auch eine politische Instrument und das muss auch gesehen werden. Also irgendwie Regime ist gegen Menschen und versucht immer wieder diese Brutalität durchsetzen, weil möchte in Macht bleiben. Und genau deswegen Ehre hilft auch diese Regime noch mehr weiter machen und noch mehr gegen einen Teil von Gesellschaft, also besonders gegen Frauen, einen Schreckzustand bringen. Und das hat schon auch bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert.
Am Ende von unserem Gespräch mit Mina haben wir sie gefragt, was Feministinnen in Deutschland eigentlich tun können bzw. tun sollten, um sich mit den Frauen im Iran zu solidarisieren.
Also ich denke, Feministinnen in Deutschland sind sehr, soweit dieses Problem betrifft, sehr passiv. Zum Beispiel, jetzt sitzen sehr viele Frauen im Gefängnis, von Arbeiterbewegung, von Frauenrechtsbewegung, von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen. Und besonders jetzt zum Beispiel Corona-Zeit, ich sage nur ein Beispiel. Leila Mirghafari ist eine Frau, die im Iran nur hat gegen frauenfeindliche Gesetze gesprochen und mit einer Parole war einmal auf die Straße und hat gesagt, Geschlechtsapartheid ist nicht okay. Sie sitzt jetzt im Gefängnis und 5 Jahre muss sie dort sein, hat Corona Und wir wissen nicht, ja, was wird geschehen. Sie hat gar keine medizinische Hilfe bekommen. Und derzeit zum Beispiel sitzen sehr viele Frauenrechtlerinnen im Gefängnis und auch Männer. Also auf unsere Sicht, Gefängnisse sollte geschlossen werden jetzt, weil tausende Menschen, die nur islamische Regime kritisiert haben oder auch normale Menschen, sitzen jetzt im Gefängnis und sind in Gefahr. Soweit Frauen betrifft, ich denke, Feministinnen sollen mehr tun, mehr islamische Regime kritisieren. Natürlich, ich weiß schon weltweit, es gibt sehr viele Probleme, aber soweit Frauen betrifft und aus dem Iran kommt auch sehr viele Hilfeaufruf und es gibt Möglichkeit, man sich ein bisschen äußern oder irgendetwas machen, aber ich sehe sehr wenig und das ist ein Appell, wenn Sie erlauben, an alle Frauenrechtsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen und Feministinnen, schauen Sie an, wir kämpfen im Iran gegen eine brutale Regierung, brutale Bewegung und wir kämpfen für Frauenrechte. Also wir kämpfen gegen ein Gesetz, die erklärt, Frau ist gar nichts. Und man kann alles machen mit einer Frau.
Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick in die Geschichte des Al-Quds-Tages und in die antisemitische und antifeministische Ideologie des islamischen Regimes und der deutschen Organisatorinnen geben. Es ist kein Zufall, dass Antisemitismus und ein frauenfeindliches Weltbild hier Hand in Hand gehen. Beide haben den Wunsch nach klaren, hierarchischen gesellschaftlichen Verhältnissen gemeinsam. Wir müssen unseren Kampf gegen Antisemitismus und für Feminismus zusammendenken.
Es bleibt abzuwarten, wie der Al-Quds-Tag in Deutschland im kommenden Jahr begangen wird. Mit dem Verbot der Hisbollah in Deutschland seit dem 1. Mai besteht für uns Hoffnung, dass er gar nicht mehr stattfinden darf. Uns ist es wichtig, antifaschistischen, linksradikalen Protest stark zu machen gegen jede Form von Antifeminismus, Antisemitismus und Nationalismus, auch in seinen religiösen Formen. Wir brauchen eine echte Auseinandersetzung mit Islamismus, die nicht in rassistischen Stereotypen verbleibt, sondern genau hinschaut, welche Ideologien und Inhalte transportiert werden. Darüber wird nämlich eine Solidarisierung mit den emanzipatorischen Kräften im Iran ermöglicht. Wenn ihr unsere Arbeit weiter verfolgen wollt, besucht unsere Webseite oder findet uns auf Twitter unter TKA Berlin.